Ich denke an das letzte Lied und die letzte Strophe. Da haben wir gemeinsam gesungen, für sein Kind lässt er geschehen, nur was gut und heilsam ist. Wenn wir dazu Hebräer 11 oder 2. Korinther 11 lesen würden, mancherlei Berichte oder die Geschichte der drei Männer im Feuerofen, Prüfungen von Kindern Gottes, Wege, die Propheten gegangen sind und dann die Aussage, für sein Kind lässt er geschehen, nur was gut und heilsam ist. Da predigen Männer Gottes den Weg des Heils, es war Paulus und Silas, und sie sind so zerschlagen worden, ins Gefängnis getan, und das war der Lohn von den Menschen für das Predigen des herrlichen Gotteswortes. Und dann die Frage, für sein Kind lässt er geschehen, nur was gut und heilsam ist. Und das Blut läuft den Rücken runter. Nur was gut und heilsam ist. Wir können oft die Wege Gottes nicht verstehen. Sie laufen unserer Überlegung total zuwider. Man braucht gar nicht anzufangen, die Wege Gottes zu erforschen, zu ergründen. Denn seine Wege sind höher als unsere Wege und seine Gedanken als unsere Gedanken. Aber er hat Gedanken der Liebe und des Friedens mit uns. Ich musste so über gestern Abend und auch heute Vormittag nachdenken. Welch ein Gnadenangebot Gottes. In welch einer Eindringlichkeit und Liebe spricht Gott mit uns. Er verdammt nicht, er schlägt nicht dazwischen, dass kaum was übrig bleibt. Er lässt das Schwert seines Wortes herunterfahren. Manchmal verwundet er ein wenig, aber nur um zu helfen. Und er verbindet, er heilt, er hilft, er segnet, er rettet. Wer kann diese Liebe Gottes gebührend zum Ausdruck bringen? Und dann wird uns hier gesagt, zage nie in dunkler Stunde. Wie oft haben wir doch gezagt? Wie oft haben wir mit uns und mit unserem Schicksal, um nicht noch weiter zu gehen, mit Gott gehadert und gesagt, Herr, ja, warum das alles? Wie oft hat der eine und der andere schon gesagt, Herr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, es wird zu viel. Herr, wann wirst du Hilfe kommen lassen? Und trotz all dieser Eingeständnisse haben wir die Gewissheit, dass unser Herr uns versteht. Wisst ihr, was geschrieben steht? Von Gethsemane. Er fing an zu zagen und zu zittern. Wäre Gott in der Geistleiblichkeit im Himmel geblieben und nicht in einen Fleischesleib gekommen, in Jesus Christus, unserem Herrn, dann könnte er das alles nicht so mitempfinden. Aber heute gibt es keine Lage, in die wir hineinkommen könnten, die der Herr nicht verstehen, die er nicht mitempfinden würde. Und deshalb konnte er ein treuer Hoherpriester werden, der Mitgefühl hat mit unseren Schwachheiten. Im Alten Testament hat Gott ein Urteil von oben her gesprochen. Im Neuen hat er es unter uns auf sich genommen, ja, ist zum Fluch für uns geworden und hat uns seinen Segen aus Gnaden geschenkt. In den Worten, die wir gelesen haben, bis hin zu diesem hier, hören wir immer wieder die Stimme Gottes heraus. Und hier ist ja das Wort Stimme noch einmal betont worden. Meine Schafe hören meine Stimme. Man muss erst einmal Schafe haben, um das zu wissen. Und besonders dann, wenn es dunkel wird und jemand kommt, die Schafe gucken, sie wissen nicht, woran sie sind. Erst wenn die Stimme ertönt, dann ist alles geklärt. Vorher nicht. Die gucken und wissen nicht, was sie denken sollen. In dem Moment, wo die Stimme des Hirten erschallt, ist alles klar. Auch mitten in der Finsternis. Aber selbst wenn man auf dieses Wort eingehen wollte, dann könnte man schon gleich mit dem Verstande ansetzen und fragen, der Herr spricht davon und sagt, wer nicht durch die Tür in die Hürde der Schafe eingeht, und dann später sagt er, ich bin die Tür, er ist die Tür, aber wer nicht durch die Tür hineingeht, das ist der Dieb und der Mörder, das ist der Räuber. Und es gibt einen, wenn der einbricht, dann wird er nicht durch die Tür kommen. Die Tür ist Jesus Christus. Und wenn Satan einbricht, über Jesus kann er nicht hinweg. Dann wird er es irgendwie anders versuchen. Und da haben wir aufzupassen, damit er niemanden überlistet. Gott will, dass wir wachsam sind, dass wir beten, dass wir unterscheiden können, wann er mit uns redet. Und in all seinem Reden wird Trost, wird Erbauung, wird Zuversicht. Es wird alles sein, was wir als Kinder Gottes benötigen. Ich habe nur ganz kurz ein Wort, denn ich meine, unsere Herzen sind voll Dankbarkeit. Und was täte uns besser, als dem Herrn Dank zu sagen für das, was er getan hat? Ich werde ungehalten über Satan, über den Feind unserer Seelen, dem wir manchmal zu viel Gehör schenken, dem wir oft genug auf den Leim gehen, der uns an der Nase herumführt, so dass wir dem Herrn nicht völlig und ganz vertrauen, dass wir sein Wort nicht in allem als wahr gelten lassen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass es ein besiegter Feind ist. Er hatte Macht. Er hatte sogar Macht über den Tod. Aber ihr wisst, es steht im Hebräerbrief. Es ist ein Wort, das ich eigentlich nicht lesen wollte. Aber da wir jetzt bei diesem Thema sind, hier steht's ja geschrieben, Hebräer Kapitel 2, Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Können wir glauben, dass das auf Golgatha geschah? Dass es wirklich ein vollbrachtes Werk ist. Satan wurde besiegt. Der Tod ist überwunden worden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir haben uns damit nicht auseinanderzusetzen. Das ist geschehen. Das hat der Herr getan. Aber wir haben zu glauben, dass es für uns geschah und dass es uns gehört, was uns erworben wurde am Kreuz auf Golgatha. In Lukas 10 von Vers 17 kamen die Jünger, die 70 Jünger, und haben dem Herrn voller Freude berichtet, was geschehen sei. Und sie riefen aus, im zweiten Teil des 17. Verses, Herr, auch die bösen Geister sind uns Kraft deines Namens gehorsam oder untertan. Und ihr wisst ja, was der Herr darauf sagt. Da antwortete er ihnen, ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabgestürzt gesehen. Satan ist besiegt. Es gibt zwar drei Stellen vom Sturz Satans. Und wir alle wissen, es gibt auch vom Kommen des Herrn mehrere Stellen. Es gibt das erste Kommen des Herrn, das zweite Kommen des Herrn, das dritte Kommen des Herrn. Wichtig ist, dass wir daran glauben, dass Gott einen Plan mit seiner Gemeinde hat. Wir können, und das tun wir jetzt auch schnell, in Jesaja 14, Vers 12, Jesaja 14, Vers 12, steht vom Satan geschrieben, O, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker. Das ist die eine Stelle, die zweite haben wir eben hier gelesen. Ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabgestürzt gesehen. Und die dritte ist in der Offenbarung im 12. Kapitel, wo der Satan mit seinem Heer endgültig und für immer aus dem himmlischen Bereich herabgestürzt wird. Und es heißt hier, um möglichst wenig zu lesen, in Vers 10, Offenbarung 12, Vers 10, da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten, denn hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat bei Tag und bei Nacht. Man kann das von Vers 7 lesen. Satan, der am Anfang herabgestürzt ist und seit dem Garten Eden sein Unheil auf Erden treibt als Fürst dieser Welt, ist von Christus besiegt und überwunden worden. Und der Herr sagt, ich habe ihn wie einen Blitz herabfahren sehen oder herabgestürzt gesehen. Wir alle haben sicherlich schon ein Gewitter miterlebt und gesehen, wie ein Blitz herunterfahren kann, so in einem Augenblick. Er kommt und er ist da und ist wieder verschwunden. Nicht langsam und nicht leise, sondern wie ein Blitz ist er hinuntergestürzt worden und seines Bleibens ward nicht länger. Deshalb konnte der Herr hier weiter sagen, ihr wisst ja, ich habe euch Macht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Macht über das ganze Heer des Widersachers und keinen Schaden wird er euch irgendwie zufügen können. Satan mag Unheil anrichten, er mag wie bei Hiob alles zerstören, zerreißen, zerstreuen, aber an unsere Seele darf er nicht heran. Er darf unser Leben nicht antasten, weil wir dazu bestimmt worden sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Wir sind ihm entrissen worden. Er mag seine Wut noch so sehr auslassen wollen. In Vers 20 steht in Lukas 10, doch nicht darüber freuet euch, dass euch die Geister gehorsam sind, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben stehen. Welch ein Vorrecht, wohl dem Menschen, der sich über beides freuen kann. Einerseits, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, und andererseits, dass der Satan besiegt wurde, hinabgestürzt worden ist, und dass unser Herr als der Same des Weibes der alten Schlange den Kopf zertreten hat. Ist das wahr? Ist das geschehen? Dann lasst es uns glauben, wie wir schon heute Vormittag sagten, Satan mag mächtig sein, aber Gott ist allmächtig. Satan mag mit Macht festgehalten haben, Gott aber hat in seiner Allmacht entrissen und hat uns in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes geführt. Und es heißt in Vers 21, in eben dieser Stunde jubelte Jesus durch den Heiligen Geist mit den Worten, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. In dieser Stunde jubelte Jesus im Heiligen Geiste. Und er sprach diese kostbaren Worte aus, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich preise dich, dass du dieses Geheimnis, ja welch ein Geheimnis, dass du dieses den Weisen und Klugen verborgen hast, aber den Unmündigen geoffenbart. Es muss uns von Gott geoffenbart worden sein. Die ganze Erlösung, überhaupt die Offenbarung Gottes in Christo, ist eine Offenbarung, die dir und mir zuteil werden muss. Solange wir nur mit dem Verstande an die Sache herangehen, wird sie nicht funktionieren. Göttliches muss göttlich beurteilt werden. Geistliches muss geistlich verstanden werden. Und wir haben es im Reiche Gottes nicht mit irdischen Dingen zu tun, sondern mit Gott und mit dem, was er verheißen hat und was er auch tut. Lasst uns diese göttliche Offenbarung in unserem Herzen tragen. Satan ist gerichtet worden. Ich lese euch das vor, damit ihr es wisst, dass es geschrieben steht, denn es gehört eigentlich zu dem Kern der Verkündigung des Evangeliums. In Johannes im 16. Kapitel stehen ganz wunderbare Worte. Johannes 16 von Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hört, das wird er reden und das Zukünftige verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem Eigentum wird er es nehmen und es euch verkündigen. Was ich eigentlich lesen wollte, sind die Verse, wo geschrieben steht, er wird der Welt die Augen öffnen über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das steht direkt vorher von Vers 7. Verzeihung, von Vers 7. Johannes 16, von Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Tröster, der Helfer oder Beistand nicht kommen. nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Sehr kurz, aber sehr vielsagend. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Römer 5. Da wir also gerechtfertigt sind durch den Glauben, eine göttliche Rechtfertigung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und nachdem diese Rechtfertigung geschah, ist er zur Herrlichkeit gegangen. Aber jetzt kommt Vers 11. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das müssen wir begreifen. So wie Mose die eherne Schlange in der Wüste aufrichtete, so ist Christus ans Kreuz geschlagen worden. Und durch ihn ist Sünde, ist Satan, der alle Schuld hat, der sowieso an allem Schuld hat, er ist gerichtet worden. Und er ist wie ein Blitz vom Himmel herabgestürzt. Die Erlösung ist vollbracht. Die Auseinandersetzung hat stattgefunden. Hier heißt es, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnen wird über Sünde, Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Ihr könnt es nachlesen, Johannes 5. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Wir müssen glauben, dass er, der ich bin, ist und dass er gekommen ist, um die Sünde zu sühnen, um Genugtuung zu tun. Aber hier geht's um Gericht. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Im Lukas-Evangelium haben wir gelesen, jetzt ergeht das Gericht über den Fürst dieser Welt. Und ich habe den Satan herunterstürzen sehen. Das alles ist geschehen. Jetzt soll der Heilige Geist uns die Augen darüber öffnen. Und der Herr sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Lesen wir doch Lukas 10 von Vers 17 und dann werden wir wissen, worauf der Herr sich bezieht. Ihr Lieben, wir müssen oder wir dürfen an ein vollendetes und vollbrachtes Erlösungswerk glauben. Wir sind erlöst. Der Preis wurde bezahlt. Unsere Schuld ist beglichen worden. Und damit der Feind nicht noch schreiben kann, ist der Schuldbrief direkt zerrissen worden. Und was er jetzt noch alles aufschreiben will, ist unnütz. Ist unnütz. Er hat gar kein Recht mehr. Alles ist beglichen worden. Es muss uns aber durch den Geist geoffenbart werden, dass wir es mit einem vollbrachten Erlösungswerk zu tun haben. Von Vers 25 haben wir einen ganz wunderbaren Bericht, in den wir gar nicht näher eingehen wollen. Vers 27 möchte ich lesen. Er gab zur Antwort, Lukas 10, 27, er gab zur Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben in dieser Predigt Bruder Brennhams gehört, dass wir uns ganz öffnen sollen, nirgendwo mehr ein Verbotsschild aufstellen, sondern einfach sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich so, wie ich bin, verfüge über mich, über meine Zeit, über alles, was ich bin und habe. Es gibt genügend Menschen, die Gott mit dem Munde dienen, aber nicht in der Tat und in der Wahrheit. Er will solche Menschen aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln, die ihm zur Verfügung stehen, die er segnen, die er gebrauchen kann. Hier wird uns gesagt, dass wir Gott, unseren Herrn, lieben sollen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Denken, ja sogar mit unserem Denken sollen wir Gott lieben. Wie können wir Gott lieben? Mit unserem Denken. Wenn wir in den Schranken seines Wortes denken, wenn seine Gedanken unsere Gedanken werden, so ist das. Mit Worten allein ist da nichts getan. Und fromm sein gilt vor Gott nur dann, wenn es von ihm kommt, nicht wenn wir es selber mitbringen. Also, wir sollen Gott mit all unserer Kraft, mit unserem ganzen Denken lieben. Was haben wir hier gesagt? Die Liebe Gottes hat nie begonnen und sie wird niemals aufhören. Man kann nicht heute lieben und morgen nicht mehr lieben. Denn in meiner Bibel steht und auch in deiner, 1. Korinther 13, die Liebe höret nimmer auf. Weissagung wird aufhören, Erkenntnis wird aufhören, alles wird aufhören, aber die Liebe höret nimmer auf, weil sie nie begonnen hat. Und wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, dann haben wir sie und wir tragen sie. Amen. Sie ist nicht nur heute, sie ist für immer, weil sie von Ewigkeit her ist. Aber jetzt kommt ja der zweite Punkt, der uns eventuell nicht so ganz liegt. Es heißt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Lest doch bitte noch nicht weiter. Schaut doch jetzt mal alle nach vorne. Ich lese ja sonst auch immer. Aber lest doch jetzt mal nicht weiter. Wer ist biblisch gesehen dein Nächster? Nee, bitte nicht lesen. Auch nicht durch Lesebrille. Nach vorne gucken und nach unten schauen. Ich bin alt geworden, ich habe auch zwei Gläser. Nein. Wer ist biblisch gesehen dein Nächster? Eine schwere Frage. Wer ist biblisch gesehen dein Nächster? Bruder, Schwester, herrlich, wunderbar, warum nicht? Aber ich lese euch jetzt, wer aus der Sicht Gottes der Nächste ist. Denn dieser Mann fragte unseren Herrn Jesus in Vers 29. Jener wollte sich aber rechtfertigen und sagte zu Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Jetzt kommt die Antwort. Da erwiderte Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Ihr wisst schon, was kommt. Wisst ihr, wer dein Nächster ist? Wisst ihr das wirklich? Der unterwegs den Schaden erlitten hat. Er, der unter die Räuber gefallen ist. Er, der blutig geschlagen wurde. Ihr könnt das lesen. Wir werden das kurz durchnehmen. Hier steht ganz klar und deutlich, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber den Räubern in die Hände. Die plünderten ihn aus, schlugen ihn blutig, ließen ihn halbtot liegen und gingen davon. Das sind sowieso die Richtigen. die einen überfallen und dann das alles so schön machen, wie wir es gelesen haben, und dann ihres Weges ziehen, als sei nichts gewesen oder nichts geschehen. Dann kommt natürlich der Priester vorbei, der schüttelt den Kopf, schaut zur Seite und wünscht, nichts gesehen zu haben. Der Levit denkt sich seinen Teil, naja, vielleicht sollte ich, aber lieber nicht. Er geht auch weiter. Und dann kommt der Samariter, der vielleicht auch mal unter die Räuber gefallen ist und der schon wusste, wie das ist, wenn einem Hilfe zuteil wird. Der hatte großes Erbarmen. Ein Mensch muss das göttliche Erbarmen persönlich erlebt haben, damit das göttliche Erbarmen durch ihn anderen gegenüber offenbar werden kann und zum Durchbruch kommen. Andernfalls schütteln wir nur den Kopf und denken, naja, dem ist jetzt schlecht ergangen, der ist da so verprügelt worden, das Blut läuft ihm herunter, liegt er im Straßengraben halb tot, aber ich hab's ja nicht gemacht, also gehe ich weiter. Höret, was jetzt kommt. Höret, was kommt. Das, was dazwischen ist, könnt ihr alles selber dann nachlesen. Vers 36. Wer von diesen dreien hat sich nun deiner Ansicht nach dem unter die Räuber Gefallenen als Nächster erwiesen? Jener antwortete, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Dann sagte Jesus zu ihm, so gehe hin und handle du ebenso. Der Mann wollte ja selig werden. Oder war das war der waren Gesetzeslehrer hier, die wollten ihn versuchen. Es waren ja immer Menschen um ihn. Diese Geschichte hat mir persönlich und ich glaube uns allen sehr viel zu sagen. Gott zu lieben über alles, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Denken, mit allem, was in uns ist. Und unseren Nächsten wie uns selber. Wenn der so im Cadillac von Jerusalem nach Jericho gefahren wäre, ohne dass ihm was passiert wäre, dann wäre Hilfe gar nicht notwendig gewesen. Der Mann war unterwegs. Er wurde überfallen, er wurde ausgeraubt und dann zerschlagen und halbtot liegen gelassen. Und die Täter zogen ihres Weges. Der Priester, das war ja der fromme Mann, der andere so gut belehren konnte, was sie zu tun haben, aber die Belehrung reichte bis in die vier Wände der Synagoge und weiter nicht. Er ging vorbei, die Bibel sagt hier, zufällig kam ein Priester jene Straße hinab, gezogen und sah ihn liegen und ging aber vorüber. Ebenso kam auch ein Levit an die Stelle und sah ihn, ging auch vorüber. Die beiden gingen, weil sie fromme Menschen waren. Sie hatten Anteil am Dienst, sei es im Tempel, sei es in der Synagoge. Sie hatten für den Mann, der am Straßenrand lag, ja keine Zeit. Sie wollten ja, sei es predigen, sei es einen guten Dienst im Hause des Herrn verrichten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit all deinem Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Liebe wurde durch Barmherzigkeit offenbar. Das hat der Herr hier gesagt. Jener antwortete, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat, da sagte Jesus zu ihm, so gehe hin und handle du ebenso. Die Gesinnung Jesu ist eine Gesinnung, die auf den Menschen nicht herabschaut, sondern die ihn aufhebt und die ihn versorgt. Es war hier ja nicht nur, dass er gefunden wurde. Er ist versorgt worden. Öl und Wein wurde in die Wunden gegossen. Es wurde Vorsorge getroffen. Ihr Lieben, wenn es so weit kommt, dass wir als Glieder des Leibes Jesu so miteinander verbunden sind, dass wir spüren, wo unser Nächster ist. Wann jemand unter die Räuber gefallen, wann er ausgeplündert, wann ihm Schaden zugefügt wurde, dass wir dann weder vorbeigehen, noch über ihn herfallen, sondern dafür sorgen, dass die Wunden verbunden und dass Heilung eintreten kann. Es gibt da ein Wort im Propheten Hesekiel im 16. Kapitel, das auf uns alle zutrifft, im 6. Vers. Hier steht geschrieben, da kam ich an dir vorüber und ich sah dich in deinem Blute zappeln und sagte zu dir, als du in deinem Blute dalagst, du sollst leben. Ja, ich sagte zu dir, in deinem Blut bleibe leben. Was war's? So sahen wir alle aus in den Augen Gottes, wie dieser unter die Räuber gefallene. Und wenn alle an uns vorübergehen würden und vielleicht sogar den Kopf schütteln, einer ging nicht vorüber. Das war unser Herr. Er hat uns seine göttliche Barmherzigkeit und Gnade angedeihen lassen. Er sah uns in unserem Blute liegen und er sprach, du sollst leben. Wir haben aus Gnaden ewiges Leben empfangen. Gott hat einen neuen Bund auf Golgatha mit uns geschlossen. Und wir dürfen dessen gewiss sein, dass alle Verheißungen, die er gab, in Erfüllung gehen werden. Als Bruder Brenham gestern in seiner absoluten Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit sagte, auch ich, obwohl ich's niedergeschrieben hatte, habe den Herrn nicht recht verstanden oder habe nicht genau entsprechend der Weisung gehandelt. Oh, ich habe an mich denken müssen. Es ist eine Sache, das Reden des Herrn zu vernehmen, eine andere, es hundertprozentig zu verstehen und danach zu tun, es auszuführen. Und in solchen Augenblicken geht es mir dann doch wie ein Stich durchs Herz. Und ich denke da an das letzte Reden ganz besonders, was vorher war, das ist irgendwie ja erfüllt worden. Da brauche ich nicht weiter zu sorgen. Aber gerade der Punkt, versammle mir mein Volk. Als Bruder Brenham so darüber sprach, sogar wie der Engel des Herrn sich ihm in den Weg stellte und noch wiederholte und sprach, habe ich dir nicht gesagt, dass du zuerst nach Afrika und dann nach Indien gehen sollst? Und er sagt, oh Herr, ich bin nicht wert, dein Knecht zu sein. Wenn es dir recht ist, dann nimm deinen Geist von mir und lege ihn auf jemand anders, der es besser tun kann. Das kann nur ein Mensch verstehen, der selber einen Auftrag Gottes, und mag er noch so gering sein, empfangen hat. Ich habe mir die Frage stellen müssen, Herr, hab ich's getan? Ja, wie soll ich's tun? Es ist immer schön, wenn der Herr etwas sagt. Aber dann kommt diese hohe Verantwortung, die mit einem göttlichen Auftrag zusammenhängt und verbunden ist. Aber ich hoffe, wenn es noch nicht geschehen ist, dass es noch geschieht. Ich möchte die neutestamentliche Gemeinde vor dem Angesicht Gottes versammelt sehen, als eine Gemeinde des neuen Bundes, die wirklich das, was für uns durch Golgatha geschah, nicht mehr erbittet, erfleht und darum ringt, sondern erkennt, es gehört uns. Es ist uns gegeben worden, so dass wir uns im Glauben erheben können, um vorwärts zu gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitten und betteln wir um Dinge, die Gott uns schon längst gegeben hat, und wir erkennen nicht, dass wir sie bereits besitzen. Gedenkt meiner in euren Gebeten und sagt, Herr, nicht um unseres Bruders willen allein, sondern um deines gesamten Volkes willen, um deines Werkes willen, halte du deine schützenden Hände über uns und hilf, dass dein Volk vor deinem Angesicht versammelt wird, das Volk, mit dem du den Bund geschlossen hast durch das Opfer. Und wir wissen, auf Golgatha ist das Opfer ein für allemal dargebracht worden. Hinfort ist kein Opfer mehr erforderlich. Der hohe Priester musste Jahr für Jahr opfern, für sich und für das Volk. Aber unser Herr ist als der hohe Priester der zukünftigen Güter in das himmlische Heiligtum mit seinem eigenen Blut eingegangen. Mögen wir es begreifen, es ist geschehen. Golgatha ist Realität, Erlösung, Vergebung, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wer selber Frieden mit Gott hat, der wird ihn auch seinerseits mit allen Menschen haben. Ich war irgendwo und da sagte jemand, wer mit diesem Bruder Streit bekommt, der ist es selber schuld. Und es mag so sein, wenn irgendjemand aus Gott geboren ist und das neue Leben, das Leben Jesu in sich trägt, dann muss das Wesen Jesu offenbar werden. Wir haben auch das gehört, und damit komme ich zum Schluss. Bruder Brenham sagte, welch ein Geist in uns ist, der wird durch die Werke offenbar werden lassen. Ist ein Geist eines Mörders in uns, dann ist Mord und Totschlag um uns herum. In einer anderen Predigt sagt er, hätte ich den Geist Beethovens oder Shakespeares, dann wäre ich wie Beethoven oder Shakespeare. Haben wir den Geist Christi, dann haben wir das Wesen Jesu. Und die Heilige Schrift sagt, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Und da kommen wir zu dem Punkt noch ganz schnell, dass der Herr nicht nur hereinkommt als Retter, als der, der Sünden vergibt, sondern als Herr, der in uns und durch uns zu seinem Recht kommen kann. In wie vielen ist das Verlangen ganz neu aufgestiegen während dem Hören der Predigt, dass wir uns Gott neu und ganz weihen möchten. Lass mich eure Hände sehen. Es ging uns allen so. Da wird keiner ausgenommen gewesen sein. Das Verlangen, die tiefe Sehnsucht, o Herr, lass es so werden zur Ehre deines heiligen Namens. Und weil Gott dieses Verlangen in uns hineingelegt hat, wird er es auch stillen. Denn er gab die Verheißung im Worte und wir glauben sie. Amen. Und weil wir glauben, wollen wir es aufstehen, gemeinsam nach vorne kommen und unserem Gott danken für das Wort, das wir gewürdigt waren zu hören, für die Botschaft, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Vielleicht singen wir einen Chorus, aber lasst uns wirklich neuen Mut fassen, keinen Übermut, sondern Mut, dem Herrn zu danken. Er ist wahrhaftig, sein Wort ist wahrhaftig, er ist treu in all seinem Ton. Er hat verheißen, uns nicht zu verlassen und nicht zu versäumen. Hier sind wir, lasst uns singen, so wie ich bin, so muss es sein.
Thank you.
Wir haben Gottes teures und heiliges Wort gehört. Es ist nicht Menschenwort, es ist Gottes Wort. Und weil es Gottes Wort ist, ist es Ja und Amen. Wir glauben es. Auch wenn der Feind uns zurückhalten möchte, er kann's nicht. Er, der Stärke ist, kam und hat uns losgerissen. Und jetzt schreibt Johannes, er, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Glauben wir's? So steht's geschrieben. Der eine mag mächtig sein, aber der andere ist allmächtig.
Amen.
Und der Allmächtige wohnt durch den Glauben in unseren Herzen.
Amen.
Um das, was er uns erworben hat, in uns zu verteidigen.
Amen.
Damit nichts davon verloren gehe. Dieses Wochenende muss uns für eine ganze Zeit im Glauben gefestigt und gestärkt haben.
Amen.
Es war gewaltig. Und auch die Worte, die gelesen worden sind. Wenn es uns unmöglich erscheint, soll es da Gott unmöglich erscheinen? Nein. Und nochmals nein. Das, was dir und mir bis heute unmöglich war, weil du und ich es zu tun versuchte, wollen wir es doch jetzt Gott überlassen und sehen, wie er die Sache zu tun vermag.
Amen.
Solange wir nämlich selber machen, lässt er uns machen.
Ja.
Wenn wir nicht mehr können und sagen, Herr, tu es jetzt.
Ja.
Ich nehme meine Hände zurück.
Oh,
ich kann nicht. Ich habe versucht. Es ging nicht. Jetzt tu es. Und dann geschieht's. Und dann wundern wir uns plötzlich. Und dann geben wir ihm die Ehre. Dann wissen wir nämlich, ich hab's geschafft, nicht ich hab's getan. Nein, wir sind an uns zu Schanden geworden, damit wir am Herrn nicht zu Schanden werden können. Lob und Dank sei unserem Gott. Ich meine, wir sollten heute zum Danken und zum Gebet nicht auffordern müssen. Aber wir sind es unserem Gott schuldig, ihm den Preis darzubringen. Denn schaut, wenn unser Heiland im Geiste frohlockte und sagte, Vater, ich danke dir, dass du dieses den Weisen und Klugen verborgen hast und den Unmündigen geoffenbart. Jetzt müssen die Unmündigen, denen es doch geoffenbart wurde, in derselben Weise, Vater, wir danken dir, dass du es an uns, dass du es an mir getan hast. Denn es ist doch geschehen. Es muss einen Widerhall, eine Resonanz in uns geben. Und glaubt es mir, Gott ist uns heute sehr nahe. Wir können seine Gegenwart spüren. Spürt ihr es nicht? Wie nahe uns Gott heute ist. Die Gegenwart Gottes bleibt. Die Salbung des Heiligen Geistes ist über uns. Wir machen kein langes, frommes Gesicht. Wir tragen einen göttlichen Schatz in unseren Herzen.
Amen.
Wir sind irdene Gefäße. Es kommt ja nicht auf das Gefäß an, sondern auf das, womit das Gefäß gefüllt ist. Es kann ein ganz erbärmliches Gefäß sein. Und wenn das, was da drin ist, kostbar ist, dann ist es uns recht.
Amen.
Und wir dürfen mit Paulus sagen, wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber ihr wisst, irdene Gefäße sind auch leicht zerbrechlich. Lasst uns auch miteinander behutsam umgehen. Ja? Auch miteinander behutsam umgehen. Manchmal haben die Gläubigen die allerschlechtesten Umgangsformen, die es auf Erden gibt. Miteinander, es stimmt. Wir gehen manchmal nicht gut miteinander um. Und ich sag euch, wie die Reihenfolge da ist. Wir wissen immer, was andere tun sollen, wie sie uns gegenüber sein sollten, wie sie aussehen sollten, was sie sagen sollten. Wir denken aber nie daran, wie wir sein sollten und wie wir mit anderen reden sollten. Stellen wir keine Ansprüche auf das, was andere und wie andere sein sollten. Seien wir alle so, wie Jesus uns haben möchte. Dann geht alles in Ordnung. Und dann wird eine himmlische Harmonie und ein göttliches Verständnis unter uns allen, mit jedem Einzelnen sein. Dann wird göttliches Mitgefühl, herzliches Erbarmen, Gemeinschaft des Geistes, dann wird das alles, was sonst nirgendwo zu finden ist, in der Gemeinde des lebendigen Gottes sein. Und wir sehnen uns danach, dass diese Wiedererstattung, von der wir so viel gehört haben, dass sie zur Blüte kommt, dass sie reif wird, dass man es sehen kann und dass du und ich, dass wir ein leuchtendes Beispiel dessen sein können, was Gott in unseren Tagen getan hat.
Amen.
Dass wenn Leute fragen würden, ja, wo hat Gott und an wem hat Gott was getan, dass ihr sagen, geht zum Bruder so und so oder zur Schwester so und so und guckt's euch an. Dass wir lebendige Zeugnisse des lebendigen Gottes sein könnten von dem, was seine lebendig machende Kraft an uns und in uns bewirkt hat. Kommt es euch unmöglich vor?
Nein.
Bei Gott nicht. Und weil wir Gott glauben, haben wir erkannt, dass nicht wir es tun müssen. Wir stellen uns Gott zur Verfügung, damit er es tun kann. Aber eins ist gewiss. Gott hat solch einen Hunger in uns hineingelegt. Und diesen muss er bald stillen. Wir können nicht mehr. Wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und gemäß der Verheißung, die der Herr gab, sollen wir satt werden. Auch an diesem Wochenende haben wir gespeist an dem Tisch des Herrn.
Amen.
Und haben uns gelabt an den reichen Gütern seines Hauses. Stimmt's?
Amen.
Lob und Dank sei unserem Gott. Jetzt gedenkt meine in euren Gebeten. Wir singen noch, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das teure Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich starb, am Kreuze stamm. Und dann wird Bruder Ross noch mit uns beten. Lasst uns singen.
Gott,
mein Gott,
wir danken dir für diese Gnadenzeit,
mein Gott,
und für die Gnadenstunden,
oh Gott,
und für den Segen, den wir aus deinem Worte,
mein Gott,
auch heute Nachmittag,
Halleluja,
wieder nehmen durften.
Halleluja.
O Herr, wir bitten dich,
oh Gott,
verbleibe mit uns weiter,
oh Gott,
mit einem jeden Einzelnen.
Oh,
wir danken
Gott
dir für alle, die gekommen sind.
Mein Gott,
du wolltest sie alle segnen, o Herr. Du wolltest auch mit ihnen verbleiben,
oh,
auf
Gott,
den Heimweg,
mein
und auch
Gott,
in ihren Heimen. Herr,
oh,
segne
Jesus
sie und setze sie zum Segen,
oh,
in der Umgebung, Jesus, wo ein jeder sein mag und wo der jeder,
oh,
wohnt.
Herr,
schenk Gnade uns allen, dass wir einander,
mein
auf Gebetshänden
Gott,
tragen.
Mein Gott.
Schenk Gnade mir und meinem,
oh,
Hause,
Herr,
und allen, Herr,
oh Gott,
die abseits stehen, o, oh Herr,
Gott,
wir überlassen, ja, Herr, dir alles und bitten, Herr, du wolltest, Herr, Gnade
mein
schenken.
O,
oh Herr, jetzt, wenn wir auseinandergehen,
oh,
so
Jesus,
möchten wir wissen, Herr,
oh,
dass wir in dir geborgen sind. Herr, wir danken dir für deine große Liebe und für deine große Gnade. Wir danken dir für das prophetische Wort, das du uns in diesen letzten Tagen hast zuteil werden lassen, und bitten dich, verbleibe mit uns und segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Herr, und wenn es noch mal eine Zusammenkunft gibt, Herr, dann möge es sein, Herr, im Segen, o Herr, und dass du mit uns reden kannst. Anbetung deinem herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Amen.